Literaturhaus Bremen, der Podcast. Ja, der Podcast heute mit Silke Behl und mit Barbara Jellin. Wir freuen uns ganz doll, Barbara, dass du hier bist. Eine der bekanntesten, eine der tollsten Graphic Novel Autorinnen, Literatinnen, kann man sagen. Also hochgelobt. Also wenn jemand wie Thomas Steinecker in der SZ schon schreibt, was für ein besonderes Talent da ist und dass du eine der Besten überhaupt bist. Schöner kann das fast gar nicht sein. Jetzt bist du in Bremen in diesem Monat und vielleicht ist es ganz gut, wenn du einfach mal sagst, wo sind wir hier? Hier sehen wir ja ganz ungewöhnliche Dinge.
Wir sind hier in einem tollen Raum. Ich habe schon gesagt, ich würde hier gerne mit dem Atelier gleich einziehen. In einem Turm. Der Turm heißt jetzt, ich habe es vergessen.
Hartmann-Turm.
Genau, und wir können auf die Weser schauen. Da fahren die Schiffe vorbei und es ist eine alte Druckwerkstatt, eine Bleisatzwerkstatt vom Axel Stieler. Der arbeitet hier eine Etage drunter und das ist auch der Kontakt zum Logbuchladen, wo ich heute Abend lesen darf.
Das ist der Kontakt zum Logbuchladen, wo du liest hier in Bremen. Wird bestimmt ein toller und ausgebuchter Abend, so wenn ich das richtig verstanden habe. Und das passt ja auch total gut. Axel Stieler ist selber auch Künstler, hat viel mit Literatur zu tun, setzt alles noch. Und das ist so eine Form, die liegt dir ja wahrscheinlich auch selber so im Blut. Deswegen hast du dich sofort wohlgefühlt, als du hier reinkamst.
Ja, ich kenne natürlich diese großen Holzkästen mit den schmalen Schubladen. Das ist sowas, wo wir auch Zeichnungen aufbewahren. Das sind Schätze hier. Ne? Genau, das ist hier. Allerdings sind die dafür da, dass diese Bleisatzlettern aufbewahrt werden. Das kenne ich noch aus der Hochschule in Hamburg, wo ich studiert habe. Da gab es auch noch eine Bleisatzwerkstatt. Das war damals aber auch schon eigentlich eine Vergangenheit.
Ja, deine Gegenwart ist die Graphic Novel, mittlerweile wirklich sehr künstlerisch. Also in deinem neuesten Buch, ich würde sagen dein Opus Magnum, da können wir richtige Bilder sehen. Axel Stieler und ich, wir haben hier eben noch gesessen, da warst du noch gar nicht hier drin. Und da hat er gesagt, das sind alles Bilder, die würde ich mir auch so an die Wand hängen. Das ist ein großes Kompliment. Und ich gucke jetzt mal auf deine Finger, auch das haben wir besprochen. Du bist aus dem Bus gestiegen, du bist auf großer Lesereise, Station 4 sind wir hier in Bremen und du siehst aus, als ob du gerade aus deinem Atelier kommst und frisch gemalt hast.
Ja, ich versuche das Zeichnen immer unterzubringen, auch gerade in solche Tage, wo ich sonst nur unterwegs bin oder auch ganz viel digital unterwegs bin, weil natürlich habe ich auch als Zeichnerin, muss ich wahnsinnig viel Büroarbeit machen, meine ganzen E-Mails und Social Media und Ankündigungen und Zeug, aber das Zeichnen ist das, was mich eigentlich immer wieder
runterbringt?
Ja, genau, also so auf den Teppich bringt. Das war schon immer so. Und deswegen habe ich jetzt versucht, ganz aktuell, dass ich im Zug so aus dem Fenster mal zeichne. Das ist total schön. Es ist nicht so, dass mir das sehr viel gelingt, das immer unterzubringen, aber ich versuche es. Zeichnen war eigentlich von Anfang an und ist immer wieder. Es ist die Tätigkeit, die Konzentration bindet, die
hört sich auch nach Erdung an.
Ja, ja, genau. Ja, ja. Es geht da jetzt nicht nur um Selbstfindung. Es geht sondern wirklich in den Kontakt mit dem Ist, ja, mit der Realität. Also wenn ich anfange zu zeichnen, bin ich sofort in Kontakt mit dem, was will ich erzählen, was kann ich zeigen und was ist scheitert die ganze Zeit. Also ich finde diese Form, was Zeichnen betrifft, eine Vorstellung von einem Bild zu haben, das dann zu versuchen und zu merken, diese Vorstellung, ich kann da nie hin, aber der kreative Prozess beginnt genau dann, wenn ich das akzeptiere und sage, okay, dann schaue ich mal, was sonst so geht. Und dieses, was sonst so geht oder welche Wege ich sonst finde oder was auch vor meinen Augen an der Zeichnung entsteht, die ich noch gar nicht kannte, da sitzt die Magie. Aber da muss man erstmal hin und das ist ein bisschen steinig. Und deswegen bringt es einen in Kontakt mit dem Boden wieder, genau.
Das hast du ganz toll beschrieben, finde ich. Und wir sind dann eigentlich schon mittendrin, sozusagen, ich packe jetzt mal ein bisschen was um hier auf dem Arbeitstisch, den wir haben, die neueste Graphic Novel. Mir passt der Begriff hier gar nicht, Graphic Novel.
Ich finde gern neuen, weil wir sind ja in dieser Begriffsfindung, das ist leider bisher, kein Begriff ist wirklich glücklich.
Ja. Also ich habe eben schon gesagt, Axel Stieler und ich, wir waren der Meinung, das sind richtige Kunstwerke, die hier drin sind. Also und wie geht das zusammen? Es ist ja Wort und Bild, das Zusammenspielen.
Da wirklich, da kann man noch total viel rausfinden.
Da kann man sehr viel rausfinden. Und wir müssen jetzt, glaube ich, mal über Emmy Abel tatsächlich auch sprechen, weil es ist insofern ein typisches Thema, weil es in die Geschichte geht. Es geht wirklich weit zurück, wie in vielen deinen Büchern im Übrigen. Ich glaube, die Bremer speziell werden sich erinnern an deine Graphic Novel über Gesche Gottfried. Das ist nur noch viel länger her. Emmy Abel erzählt die Geschichte ganz kurz. Kannst du mal umreißen?
Emmy Abel ist Überlebende des Holocaust. Sie kommt aus den Niederlanden, wurde mit 5 Jahren mit ihrer jüdischen Familie deportiert von den Nazis und hat 3 Konzentrationslager überlebt. Sie Eltern und Großeltern wurden von den Nazis ermordet. Sie beschreibt in dem Buch nicht nur diese traumatischen Erinnerungen an die KZs und an den Tod, sondern auch das Leben danach. Sie war in einer Pflegefamilie in den Niederlanden, hat dort sexuellen Missbrauch erlitten. Sie ist später mit der Pflegefamilie ausgewandert nach Israel und im Kibbuz aufgewachsen. Später ist sie da rausgegangen, hat angefangen, wirklich ein Leben für sich selbst zu entscheiden, hat geheiratet, 3 Kinder gekriegt, gearbeitet, bis sie in der Mitte ihres Lebens zusammenbricht. Ein großer Zusammenbruch und sich, weil diese Erinnerungen sie einholen. Und es ist ein Buch über auch eine Überwindung einer Sprachlosigkeit, eine Sprache zu finden mit den Menschen um sie rum, letztlich auch jetzt als Zeitzeugin und letztlich auch hier als Sprecherin in diesem Buch. Und ich bilde dieses ganze Leben ab und dann eben auch mir sehr großes Anliegen, die Stärke dieser ganz besonderen Frau mit dieser Erinnerung umzugehen.
Emmy Abel ist wirklich eine sehr, sehr starke Frau. Und die Stärke besteht nicht zuletzt auch darin, wie sie mit diesen Traumata umgeht, die ja eine ganze Generation und auch die nachfolgenden Generationen beschwert hat und am Leben gehindert hat. Und sie weiß das ganz genau. Sie weiß ganz genau, dass sie nicht oder nie in der Lage sein wird, sozusagen das hundertprozentige Spektrum von einem guten Leben zu erreichen, sondern dass sie mit diesen Erinnerungen wird leben müssen, die auch gar nicht hochkommen können. Und das in Text und Bild umzusetzen, das stelle ich mir unglaublich schwierig vor.
Ja, ein schweres Projekt, also ein intensives Projekt für Emmy, für mich, für viele Leute, die daran mitgearbeitet haben auch. Also das ist ja eingebettet in ein internationales Projekt mit HistorikerInnen und Menschen, die sich auskennen mit Trauma, mit jüdischer Geschichte, mit Holocaust-Studies. Und das war das intensivste Buch bisher, sicher, was ich gemacht habe. Wir haben 4 Jahre dran gearbeitet, nicht durchgehend, sondern auch mit Pausen. Auch die waren so wichtig, sonst hätte das nicht stattfinden können. Es war aber auch ein Projekt von einer Begegnung. Also diese Begegnung zwischen Emmy und mir, ich bin wahnsinnig dankbar für diese Zeit, für dieses Vertrauen, die sie mir geschenkt hat. Und das Buch konnte auch überhaupt nur entstehen auf der Basis dieser Begegnung, dieser vielen Gespräche. Und somit ist es eben auch ein Projekt, wofür ich sehr dankbar bin. Wir haben ja nicht nur die Gespräche geteilt, die sie mir erzählt hat von den schweren Erinnerungen, sondern die Gespräche hatten Platz in alle Richtungen. Wir konnten über die Welt sprechen, jetzt über die Familien oder auch einfach nur, welches der beste Kaffee ist.
So wie das Leben halt auch ist. Das Leben hat alle Seiten natürlich. Was ich besonders fand, du kommst auch als Figur durchgehend in diesem Buch vor. Ich fand das ganz toll, weil es immer wieder sozusagen diese Spiegelwirkung hat, was ihre Erzählungen bei dir auslösen, wie du dich selber auch ganz allmählich vortastest, weil du sie auch nicht verletzen willst, weil du nicht möchtest, dass sie Dinge preisgeben muss, die sie für sich behalten möchte. Ich fand das Besondere, dass bei all dem, was ihr passiert ist, inklusive dieses Missbrauchs eines 8-jährigen Mädchens, das schon die Familie verloren hat, das KZ-Erfahrungen hat über Jahre, dieses Mädchen kennt gar nichts anderes, dass es dann in eine Familie kommt, wo es endlich sich Schutz erhofft und dann dort missbraucht wird. Und ich hatte den Eindruck, dass auch diese Geschichte gerade nochmal einen besonderen Nukleus auch ausmacht in dem Buch, weil das eine Erinnerung ist, die sie noch tiefer in sich vergräbt, richtig?
Das war, also wichtig zu sagen ist, Emmy hat mir für dieses Buch Geschichte ihres Lebens erzählt, nicht als Erste. also mir nicht als Erste, sondern sie hat ja eine sehr lange Therapie in der Mitte ihres Lebens gemacht, 10 Jahre. Also man kann sich gar nicht vorstellen, was das für eine Arbeit gewesen ist für sie, ne? Und hat sich wirklich in diesem Ansinnen, dass sie sagt, sie möchte einfach alles dafür tun, dass so etwas nie wieder geschieht, wie der Holocaust. Deswegen spricht sie. Aber es ist für sie sehr anstrengend. Diese Erzählung über den sexuellen Missbrauch, das ist ein Kapitel, das sie so offiziell noch nie erzählt hat. Aber natürlich war ich nicht die Erste, mit der sie drüber sprach. Aber sie hat jetzt einfach gesagt, und das war auch ein Prozess in dieser Begegnung, dass sie gesagt hat, ich möchte, das gehört eben zu meinem Leben auch dazu. Ich möchte, dass das miterzählt wird. Und weshalb sie das so lange, vor allem als Kind, darüber das nicht gesagt hat, das liegt natürlich vielfach auf der Hand. Das hat vielschichtige Gründe. Der wichtigste ist, es war die einzige Familie, die ihr noch geblieben war. Und sie sagte mir, sie hatte eine solche Angst, dass sie die wieder verliert, wenn sie das erzählt.
Übrigens auch Überlebende des Holocaust.
Das kommt natürlich zu dieser wahnsinnigen Komplexität der Geschichte dazu, dass sie darüber nicht sprechen konnte. Sie hat es später aber getan und das ist jetzt eben auch eine, ich finde diese Form der Sprache, also das Sprechen über etwas als Form auch der Selbstermächtigung zu sagen, ich habe die Kontrolle über das, was ich erlebt habe, ist eine Form, das ist auch das Buch.
Wir wissen ja nicht genau, was sie dir erzählt hat in den vielen Begegnungen, die ihr hattet und wie konkret das geworden ist. Ich finde, die Kunst in dem Buch ist, dass der Leser, die Leserin nicht zum Voyeur wird. Es geht um das Unsichtbare. Es geht um das, was man vielleicht das
Unsagbare.
Unsagbare, was man gar nicht näher beschreiben muss, um ein Opfer nicht nochmal zum Opfer zu machen. Und das fand ich, deswegen habe ich eben gesagt, das kommt mir vor wie Poesie, weil man möchte ja den Leser, die Leserin vertraut machen mit diesen komplexen Gefühlen und auch mit der Schwere, die dahinter steht, aber trotzdem noch einen gewissen Abstand zu halten.
Ja, so ein bisschen atmen dazwischen. Das war mir ein Anliegen, aber auch in allen Büchern. Es ist mir ein Anliegen, dass und bei Emmy besonders, dass ich immer eine Balance habe oder ein ganz großes Bewusstsein darüber, wie nah komme ich jetzt in dem Moment, was ist erzählbar und was nicht, welche Bilder sind zeigbar, welche nicht, wie stelle ich Gewalt dar, zum Beispiel, die ihr widerfahren ist. Daher habe ich, das war schon auch in dem Buch sehr wichtig, das rauszufinden, in welcher Form bilde ich was ab, in welcher Form ist das beschrieben und in welcher Form wird das gezeigt, gehe ich jetzt zurück in der Zeit und zeige das tatsächlich oder, und deswegen sind diese Gesprächssituationen auch so wichtig geworden, zeige ich unser Gespräch. Weil damit habe ich natürlich sowohl einen Respektabstand zu Emmy, als auch kann ich zeigen, in welcher Form das besprochen wird und kann die Sprecherin mitentscheiden lassen. Sie hatte sowieso immer die Mitentscheidungskraft. Diese Balance, das war ein Rausfinden, aber da war eben auch wieder, wie immer, Emmy letztlich die Person, die das auch schon von vornherein einfach sehr klar kommuniziert hat, weil das für sie selber so eine Entscheidung ist. Das ist ja ein Satz, der kommt auch am Ende des Buches. Wir waren nicht Opfer, um Opfer zu bleiben.
Das ist so wichtig.
Ja.
Das ist sehr, sehr wichtig. Und das hast du, glaube ich, ganz gut weitergegeben. Das ist so eine Form von Selbstermächtigung auch, also Das Leben wirklich in die Hand zu nehmen.
Ja.
Ne? Mir ist immer eingefallen oder ging im Kopf, ich weiß nicht, ob du Marcel Bayer kennst, den Lyriker,
ja.
Der, wenn es um Poesie geht, und deswegen habe ich auch am Anfang die Lyrik erwähnt, das ist ein Schreiben um eine leere Mitte, aber ohne, dass diese leere Mitte unsichtbar wird, dass sie inexistent wird.
Das kann ich gar nicht besser sagen, als du das gerade gesagt hast. Die Leerstelle ist ja eine Wesensart vom Comic, also ist einer der Erzählmittel. Also ich habe das Wort, das Bild, die Sequenz und zwischen den Panels, zwischen den Kästchen ist die Leerstelle. Das ist eine sichtbare Leerstelle immer, immer in der Erzählung. Jede Erzählung arbeitet mit Leerstellen, beim Comic ist es so sichtbar. Aber hier waren die Leerstellen, hat eine ganz besondere Bedeutung nochmal. Die Leerstelle der Erinnerung beschreibt in Emmys Erinnerung, in dieser auch Erinnerung eines Child Survivors, eines Kinderüberlebenden, einer eben auch ganz wichtige Stellen in dieser Erinnerung. Erinnerung ist fluide, die ist nicht chronologisch, die ist nicht komplett, die ist etwas, was nicht kontrollierbar ist. Also sie ist, manche Erinnerungen können abgerufen werden, zu manchen Zeiten ja, manchmal nicht. So ist das ja auch im Buch beschrieben. Und da sind Leerstellen ein ganz wichtiger erzählter Teil.
Und die Farbe der Erinnerung ist auch nicht immer gleich. Die ist auch fluide. Also ich habe den Band jetzt nicht nochmal durchgeblättert, aber in meiner Erinnerung ist es so, es gibt auch die Farbe der Erinnerung, die heiter ist oder blau. Es ist viel blau, es ist manchmal schwarz, es ist manchmal aber auch, kommt schon ein kleines bisschen Farbe mit rein. Und das ist, glaube ich, auch die Kunst.
Ja, die Farbräume können natürlich einfach was aufmachen, wo ich dann keine Worte brauche, um das zu beschreiben, um jetzt Zeiten zum Beispiel festzulegen oder Stimmungen, sondern ich kann mit den Farbräumen von einer Zeit in die andere wirklich springen. Das wird erfahrbar. Und dazu können, genau, ich habe wirklich für das Buch auch nochmal neu mit Farben gearbeitet, weil mir relativ bald klar war, ich brauche eine große Varianz an Farbe, um diese verschiedenen Räume zu erzählen.
Das wollte ich, genau, das ist ein guter Übergang zu meinem nächsten Fragenkomplex, weil deine früheren Graphic Novels, das ist eben doch dann eher schon grafisch aufbereitet, mit wenig Farbe, aber es sind doch, also irre ich mich oder gibt es sowas wie einen roten Faden, also in den Thematiken? Du hast oft die Schwächsten, also Kinder, ein Holocaust, viele Frauen, also bis hin zu Gesche Gottfried, der Bremer Giftmörderin. Sind das die Figuren, die dich am meisten interessieren und jetzt gar nicht mal so historische Prozesse oder Geschichtsbilder, sondern wie die große Politik letztlich das einzelne Geschöpf wirklich zwischen Mühlrädern zerreibt, zerstört?
Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt des Interesses. Was bedeutet innerhalb der Zeitgeschichte, was bedeutet das für das einzelne Leben? Ich würde es aber schon auch rückwirkend sagen. Bei Irmina zum Beispiel war es sicherlich auch wichtig, nicht nur zu sehen, was macht die Zeitgeschichte mit einem Menschen, sondern was macht der Mensch mit der Zeitgeschichte? Also wo, ne? Das finde ich schon, also dieses Spannungsfeld finde ich sehr interessant. Ich würde denken, ja, ich habe mich viel mit Frauen beschäftigt, das ist ein spezifisches Interesse, aber ich habe mich auch viel beschäftigt mit ambivalenten Charakteren. Also was mich schon interessiert, ist Vielschichtigkeit, eine Komplexität und auch eine Nicht-Eindeutigkeit und diese zuzulassen. Also diese Fragen aufzumachen und auch nicht immer eindeutige Antworten da parat zu haben. Also ich finde, in der Geschichte ist eine Frage viel, viel wichtiger als die Antwort, die ich da rausgebe. Eigentlich ist die Frage der Kern, die ich der LeserInnen mitgebe. Der rote Faden, den weiß ich noch nicht. Ich würde das nicht so sehen. Ich habe kein Konzept gehabt. Ich bin einfach wirklich von Projekt zu Projekt gegangen und habe jedes Mal eigentlich wieder mich komplett aufmachen dürfen. Das ist ja der Luxus, das ist ja das Wunder dieses Berufes, dass ich machen kann und letztlich, was ich will. Ich habe ja auch Bilderbücher gemacht, zwischendurch für Kinder und so. Oder noch sehr viel strenger historisch gearbeitet, noch sehr viel mehr Recherche basiert. Ich glaube, Recherche ist sehr lange schon ein Thema von mir und das finde ich toll. Also mit eben so zu arbeiten wie mit HistorikerInnen zusammen und auf eine ähnliche Art wirklich nach Quellen zu suchen, nach Spuren, in Archive zu gehen, das finde ich wahnsinnig interessant und das zu verzahnen mit dem künstlerischen Erzählen. Das würde ich als roten Faden durchaus so sehen. Ansonsten war es eben so, dass mir immer wieder auch Projekte entgegenkamen, wie das so ist. Ne? Dann gab es ein Angebot oder eine Anfrage oder ein Thema und dann dachte ich, okay, das ist so interessant und dann wird das sehr schnell zu meinem Projekt.
Man merkt das ja auch. Also ja. Wenn einem ein Thema entgegenkommt oder entgegengetragen wird, also ich stelle mir vor, dann schlägt das Herz schneller. Genau. Man kriegt Puls oder so.
Genau, dann macht das so Klick. Und das war halt oft auch, dann sind das Menschen, die da sind. Also ich will mich da aber auch für die Zukunft nicht festlegen und weiß auch jetzt, also jetzt gerade mache ich wirklich auch ich habe kein neues großes Projekt. Das war jetzt lange so, dass das nächste immer schon gewartet hat, was einerseits gut ist, andererseits auch einen Druck macht. Und jetzt wusste ich, okay, nach dem Projekt, das war so intensiv, ich möchte eine Pause machen. Also ich mache natürlich trotzdem viele kleinere Sachen und trotzdem zu warten erstmal, weil wenn ich möchte auf gar keinen Fall mit diesen Erinnerungsgeschichten in irgendeine Form der Routine kommen. Das wäre ganz falsch.
Das wäre ganz falsch und möchte man, glaube ich, auch als Autorin nicht, dass man sagt, das ist jetzt Erinnerungs-Barbara Jelin. Genau, ne? Das möchte man nicht haben.
Das, so meinte ich das.
Ich möchte noch mal ein anderes Stichwort aufgreifen, was mir sehr wichtig erscheint, gerade in unserer Zeit, und das ist das Thema Ambivalenzen. Mhm. Da hast du Ermina als Stichwort gegeben, eine junge Frau, die in den 30er Jahren eigentlich aufbricht, um ein selbstbestimmtes, selbstbewusstes Leben zu führen, die dann nach London geht und scheitert und irgendwann wieder zurückgeht, eine große Liebe verliert, die auch überhaupt nicht in die Zeit passt, weil es ein Mensch aus einem anderen Kulturkreis ist, und die dann letztlich landet in einer, in einer Familienkonstellation, in einer Ehe, wie sie also im Nationalsozialismus typisch war. Also diese Ambivalenzen aufzuzeigen, das finde ich so enorm wichtig heute, weil wir das gar nicht mehr ertragen. Wir ertragen heute keine Ambivalenzen mehr. Man hat ja das Gefühl, jeder muss bei den aktuellen Debatten in sein Kästchen springen und sich entscheiden zwischen Schwarz oder Weiß. Und es gibt keine Zwischentöne mehr. Es gibt auch nichts mehr, wo man sagen kann, also da sind Werte, die wir alle noch teilen.
Ja, ich glaube, das Aushalten, das ist ganz aktuell natürlich ein sehr wichtiger Begriff. Also ich lerne da jetzt auch gerade vieles wie wirklich gerade nochmal ein ganz neues Lernen über, da muss ich jetzt ein bisschen denken. Also wir haben ja aktuell auch ein Projekt Wie geht es dir Comics, wo wir versuchen, in einer Vielstimmigkeit, dass wir als zeichnende Menschen befragen, die von Antisemitismus, auch von Rassismus. Und auch Muslimfeindlichkeit, jeder Form der Menschenfeindlichkeit hier auch aktuell nach dem 7. Oktober betroffen sind, zu fragen, diese ganz einfache Frage, wie geht es dir? Das ist nämlich die ganz oft fehlt. Und diese Vielstimmigkeit auf einem Blog zu versammeln. In diesem Projekt jetzt allein schon im Gespräch mit Leuten habe ich einfach auch gemerkt, wie wenig man überhaupt bereit ist, in verschiedene Richtungen zuzuhören und wie viel mir das jetzt auch an Lernprozess gegeben hat. Und ohne, dass ich da jetzt irgendwie sagen kann, dass ich jetzt da irgendwie, jetzt tue ich mich gerade verquatschen, aber genau. Und jetzt gerade letztens, die Leiterin vom Berliner Literaturhaus hat das nochmal gesagt, diese Form von einfach aushalten und zuhören, dass jemand gerade eine andere Meinung hat als man selber, das ist sehr anstrengend. Aber das ist das, was jetzt, glaube ich, wirklich, also wenn ich Leute sehe, wo ich sage, das sind Leute, die sind gerade Verbinder, das sind Menschen, die können eine Vielstimmigkeit überhaupt auch herstellen, das sind welche, die sagen, wir müssen diese Räume aushalten.
Ja, mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
Nee, ich finde das auch ein unglaublich verdienstvolles Projekt, ja. Weil das ist das, was gerade, glaube ich, ganz oben für uns alle auf der Agenda steht, dass wir das wieder lernen müssen. Das ist uns ja irgendwie abhanden gekommen, also wahrscheinlich auch angesichts der immer größer werdenden Probleme, die wir mittlerweile die wir mittlerweile zu bewältigen haben, da ist es dann wahrscheinlich auch, zunächst mal naheliegend, in sein Kästchen zu springen und zu sagen, alles andere interessiert mich jetzt erstmal nicht. Ich finde es nur so interessant, dass das ausgerechnet aus der Ecke der Zeichnenden kommt, ja. Wenn du noch mal ein bisschen was darüber erzählst, du sagst, es ist ein Blog, wie kann man darauf zugreifen, wie kann man vielleicht das beobachten und weiter mitbekommen, was ihr da macht und wer ist beteiligt?
Sehr gerne. Wir sind eine Gruppe von Zeichnenden, die sich aus eigenem Engagement wirklich zusammengefunden haben. In dem Anliegen, dass was können wir mit unserem Zeichnen machen, um gegenwärtig einfach nicht so sprachlos zu sein. Und da ist die Birgit Weihe dabei, Hanna Brinkmann, Michael Jordan, Moritz Stetter, Nathalie Frank und jetzt auch seit neuestem Julia Kleinbeck. Und wir beschäftigen uns halt in unseren Comics auch vielfach mit Geschichte und mit Gegenwart, mit gesellschaftlichen Themen und haben uns dieses Konzept dieser Frage, wie geht es dir, überlegt. Auch einfach nachdem wir gesprochen haben mit Menschen in unserem Umfeld, die gesagt haben, diese Sprachlosigkeit, sie haben wirklich das Gefühl von einer Isolation, die betroffen sind eben. Und haben dann einfach die Zeichnenden, die wir kennen, dazu eingeladen und bekommen da jetzt wirklich nach und nach Comics auch. Also wir haben selber Comics gemacht, wir bekommen Comics. Wir finden DialogpartnerInnen, die sagen, sie wären bereit, mit Zeichnenden zu sprechen. Teilweise haben die Leute selber Menschen aus ihrer Umgebung und Wir haben Unterstützung, und das ist total wichtig, von dem Comic-Salon Erlangen, die einfach immer schon ein guter Verbinder waren für die Zeichnungsszene, von Bodo und Annika, die da einfach die Organisation für uns, mit uns machen, und von der Veronique Sina, die ist Professorin für unter anderem Gender Studies und Jewish Studies und kann einfach, kennt Comics sehr genau und hilft uns da auch mit einer Form der Sensitivity Readings zum Beispiel. Und als Gruppe haben wir versucht, da dieses Konzept so zu finden und auch einen Text so zu schreiben, dass wir eine Vielstimmigkeit eben ermöglichen. Und das ist einfach ein Lernprozess für uns alle, immer weiterhin auch zu sehen, an wie vielen Stellen der auch schwer ist, ja, dass die Menschen, die wir fragen, wie schwer das ist, teilweise zu sprechen, viele anonymisieren wir auch, weil sie sich nicht sicher fühlen. Es ist wirklich, umso mehr wir da erfahren, glaube ich, umso mehr wird uns auch klar, wie wichtig das ist, diese überhaupt zuzuhören. Einfach zuzuhören.
Ich fasse es nochmal zusammen. Also, dass gerade die Zeichnenden es sind, die in der Lage zu sein scheinen, Dinge zur Sprache zu bringen, die im Moment schwer zu besprechen sind. Das finde ich ganz toll. Du bist ja auch, Barbara, beteiligt an sehr vielen anderen Projekten. Moment, jetzt muss ich mal direkt auf meinen Spickzettel gucken. Sekunde. Du bist beteiligt auch an einer Ausstellung, zum Beispiel im Freud-Museum in Wien. Da ist das Thema Gewalt erzählen. Kommen wir nochmal zurück auch. Das sind ja auch mehrere Beteiligte, und wir kommen nochmal wieder zurück auf dieses Thema, um die leere Mitte herum zu arbeiten. Ist das so?
In der Ausstellung bin ich angefragt worden, schönerweise. Ich war da jetzt selber nicht in der Organisation oder so beteiligt, nur zur Klärung. Das ist schon auch ein wiederkehrendes Thema in meinen Büchern. Wie erzähle ich Gewalt von Menschen gegen Menschen, vielfach jetzt auch gegen Frauen? Das sind natürlich wahnsinnig schwere Themen zu zeichnen. Und gleichzeitig, glaube ich, kann die Zeichnung da was, hat eine besondere Sprache nochmal dafür. Also ich glaube, dieses Rausfinden, was kann gezeigt werden und was wird auch vervollständigt bei der betrachtenden Person, wie deute ich was an, ohne es auszustellen und natürlich auch vor allem ohne es zu reproduzieren in irgendeiner Form. Was zeige ich und habe aber trotzdem eine Klarheit da drin? Da kann die Zeichnung natürlich durch Ausschnitte, aber eben auch durch Abstraktion, durch auch wieder die Leerstelle, verschiedene Formate, glaube ich, eine Form der intensiven Erzählung zeigen, die aber nichts extra ausstellt.
Genau, da fällt mir ein zentraler Satz ein. Ich zumindest habe ihn für einen zentralen Satz gehalten in Emmy Abels Geschichte. Wissen ist etwas anderes als Erinnern. Und da, glaube ich, ist alles drin in diesem Satz. Ja, Wissen, das ist die historische, die tabellarische vielleicht auch Erfassung von Opfern und von Taten. Aber das hat nichts damit zu tun, wie der Einzelne mit dieser Erfahrung umgeht und wie auch der Nachgeborene sich dieser Erfahrung stellen kann.
Ja, also diese Form der Erzählung oder der Umrandung vielleicht auch, Erfahrbarkeit.
Das glaube ich auch. Es geht um Erfahrbarkeit, weil etwas, was uns emotional nicht erreicht, und das muss man auch wirklich, glaube ich, kann man gar nicht oft genug sagen, 80 Jahre nach dem Holocaust müssen wir Räume eröffnen, wo wir das Nicht-Erfahrene oder das weit Zurückliegende noch so aufnehmen können, ja.
Ja, und eben, es gibt ja einfach auch eine Form von Routinen schon in dieser Geschichtserfahrung, ne? Also das sind schwarz-weiße Bilder, wo, glaube ich, der Mensch dazu tendiert, sich dann dagegen abzuschirmen. Und da ist natürlich den Versuch zu machen, das in einer Form zu erzählen, die nicht erwartbar ist.
Ja. So könnte man es fast jetzt schon zusammenfassen. Also dass diese Genre, Graphic Novel oder Bilderzählung, ich glaube, dass das so gut funktioniert in dieser Kombination, in dieser Ergänzung von Text und Bild, das wird immer mehr Leuten klar. Also, dass es ein Genre ist, das noch mehr Aufmerksamkeit eigentlich auf sich ziehen sollte. Wir haben jetzt gerade das erste Mal eine Buchmesse, wo der Preis der Leipziger Messe vergeben wird, und auf der Shortlist steht eine Graphic Novel. Ich finde, das ist wirklich sowas wie ein Meilenstein, oder?
Das ist revolutionär, ja. Und das war die richtige Wahl. Also, dass sie da mit Anke Feuchenberger, mit dem Genossin Kuckuck, sie war ja meine Professorin und sie ist auch wirklich weiterhin, auch wenn wir sehr unterschiedlich arbeiten, ein großes Vorbild in dieser Radikalität der künstlerischen Erzählung. Also diese Tiefe dieser Zeichnungen, die sie eben kombiniert mit ja wirklich einer genau einer totalen Unerwartbarkeit an einem poetischen und aber auch experimentellen Text, der aber sehr viel Bedeutung hat, ne? Das finde ich schon grandios.
Ja, ist grandios, dass der Graphic Novel diese Karriere jetzt auch macht und sozusagen die höheren Weihen auch erreicht hat. Du selbst hast auch einen Preis bekommen in Bayern, ist das richtig? Und der hat einen lateinischen Namen, da habe ich gedacht, ich fall vom Stuhl, als ich das gelesen habe. Kriegst du den Titel des Preises zusammen?
Promeritis Scientiae et Literarum, sowas. Ich hatte Latein LK, aber ich habe es trotzdem falsch gesagt. Aber das, ja, das war, genau, da habe ich eine Medaille gekriegt vom Kunstminister.
Vom Kunstminister und mit einem hochwohlmögenden Titel versehen, diese Medaille. Barbara Jelin, also wir danken dir sehr, dass du mit uns deine Arbeiten und ja, deine Sichtweise über Literatur und über Zeichnen und über die leeren Mitten geteilt hast. Wir gönnen dir die Pause nach dem Opus Magnum, Emmy Abel, aber wir sind gespannt darauf, was demnächst kommt. Danke dir sehr.
Ich bedanke mich, Dankeschön.
Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.